Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Bernhard Kempf. Hallo. Andreas Geisel ist Berlins Bausenator. Vor einem Jahr, da war der SPD-Politiker noch Innensenator und aus Sicht der Opposition mitverantwortlich für die vielen Pannen rund um die Wahl zum Abgeordnetenhaus und zum Deutschen Bundestag. Das Wahldebakel war an diesem Donnerstag auch Thema im Abgeordnetenhaus und so war es auch wenig verwunderlich, dass Geisel wieder heftig attackiert wurde. RBB-Landespolitikreporter Thorsten Gabriel über einen Schlagabtausch und Rücktritt.
Für die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus ist die Sache klar. Andreas Geisel, der jetzige Bau- und frühere Innensenator, trägt die politische Verantwortung fürs Wahldesaster vom vergangenen Jahr. AfD-Fraktionschefin Christine Brinker:
Herr Geisel hat seinen Amtseid gebrochen. Er hat das Vertrauen der Wähler enttäuscht und unserer Demokratie schweren Schaden zugefügt. Wir müssen sein Verhalten missbilligen und seine Entlassung fordern.
Der Missbilligungsantrag der AfD fand erwartungsgemäß keine Mehrheit. Ebenso wenig wie ein ähnlicher Antrag der CDU, über den etwas später abgestimmt wurde. CDU-Fraktionschef Kai Wegner:
Das Landesverfassungsgericht hat klar festgestellt, wo die Verantwortung liegt. Unter anderem bei der Innenverwaltung, also bei Ihnen, Herr Geisel. Und da reicht eine Missbilligung jetzt auch nicht mehr aus.
Die FDP stimmte in diese Rücktrittsrufe nicht mit ein. Fraktionschef Sebastian Czaja verteidigte Geisels Verbleib im Amt trotz aller Kritik. Stattdessen hätte man sich eine Regierungserklärung der regierenden Bürgermeisterin gewünscht. Aber
während die regierende Bürgermeisterin so lange sitzen bleibt, bis Frau Jarasch regierende Bürgermeisterin ist und sich hier heute nicht erklärt, nehmen Sie die Themen der Bau- und Stadtentwicklungspolitik in die Hand. Und das ist wichtig und richtig, dass Sie das tun. Vor allen Dingen, weil es darum geht, wieder bezahlbare und faire Mieten in unserer Stadt zu haben. Und da wird es auch nichts bringen, wenn Sie 5 Monate früher gehen oder nicht.
Die Regierungsfraktionen nahmen den Namen ihres früheren Innensenators Andreas Geisel nicht in den Mund und übten sich stattdessen im Blick voraus, wie etwa Wassily Franco von den Grünen.
Es gilt jetzt, Fehler zu beheben, Abläufe zu verbessern und Wahlvorbereitungen gewissenhaft durchzuführen.
Sebastian Schlüsselburg von der Linken warf den Oppositionsparteien AfD und CDU vor, mit populistischen Anträgen, um Wählerstimmen zu buhlen.
Wir bedauern, dass sich AfD und CDU augenscheinlich entschlossen haben, schon heute den Wahlkampf einzuläuten.
Was ihn selbst allerdings nicht daran hinderte, anschließend seinerseits die Vorzüge seiner Partei, der Linken, an der Regierung anzupreisen. Ein bisschen Wahlkampfreden hier wie dort also. Innensenatorin Iris Spranger erklärte dann, wie es künftig besser laufen soll. Bessere Stimmzettellogistik, bessere Wahllokalausstattung, klarere Zuständigkeiten. Kurzum:
Ob es nun zu einer vollständigen Wiederholungswahl oder doch nur zu einer teilweisen Nachwahl kommt, wir sind und werden vorbereitet sein.
Parallel zur Parlamentsdebatte verkündete das Landesverfassungsgericht, dass es am 16. November seine Entscheidung über die Berliner Wahl verkünden will.
Ja, und dann wissen wir auch, ob wir in Berlin nochmal wählen müssen oder eben nicht. Thorsten Gabriel war das aus der landespolitischen Redaktion. Wer an diesem Donnerstag vom BER aus in den Urlaub fliegen wollte, den hat vielleicht ein Streik überrascht, denn die Piloten der Lufthansa-Tochter Eurowings, die haben ihre Arbeit niedergelegt. Zahlreiche Starts und Landungen, die fielen aus. RBB-Reporterin Lisa Steger hat am BER mit Betroffenen darüber gesprochen.
Die Streichungen betreffen die Ziele Hurghada und Palma de Mallorca und Inlandsflüge nach Düsseldorf, Köln, Bonn und Stuttgart. Fluggast Hans-Jürgen Scheiber hat davon erst hier erfahren, wie er sagt. Zusammen mit seiner Frau ist er um 4 Uhr früh zu Hause in Zwickau losgefahren.
Wir müssen wieder zurück und müssen abwarten. Vielleicht haben wir doch noch mal eine Chance, die Woche irgendwas zu kriegen, übers Reisebüro oder was. Auf alle Fälle ist erstmal hinfällig der Urlaub.
Mit Eurowings ist Scheiber äußerst unzufrieden.
Ja, also ich finde es eine Katastrophe. Die haben bis zum Schluss wahrscheinlich versucht, irgendwie eine Lösung zu finden. Und wir haben das Pech gehabt, dass wir dabei waren.
Ein Berliner Ehepaar wollte heute nach Mallorca, was nicht klappt. Eurowings hat ihnen einen Ersatzflug übermorgen angeboten, was das Paar auch akzeptiert. Amanda Lemmisch und Daniel Stenzel sind aus dem Rheinland nach Berlin geflogen. Ihr Flug fand statt. Das Problem: Die beiden wollten in Köln abheben. Eurowings buchte sie kurzfristig auf Düsseldorf um. Und die beiden mussten den neuen Hinflug ebenfalls bezahlen.
Unser Rückflug ist nicht gesichert. Wir möchten Rückerstattung für unseren Hinflug. Wir mussten, auf der Webseite stand auch noch mit dem Gepäck, dass unser Gepäck abgesichert ist. Am Flughafen wurde dann noch eine Gebühr von 45 Euro erhoben. Wir wurden jetzt weitergeleitet und wir sollen uns erstmal gucken, dass unser Rückflug gesichert ist und das Geld irgendwie rückerstattet bekommen.
Für die Kölner ist das eine gute Nachricht. Immerhin geht es um rund 600 Euro. Was die beiden aber ärgert, sie haben von der Absage des ursprünglichen Flugs erst gestern Nachmittag per SMS und E-Mail erfahren.
Die hatten uns nämlich angewiesen, dass wir noch eine Stunde warten sollten, bevor wir umbuchen sollten. Und innerhalb von 10 Minuten waren alle Alternativflüge ausgebucht. Das war's. Ganz schrecklich.
Ich persönlich würde auch behaupten, dass man zum gewissen Grad auf jeden Fall verstehen kann, wenn man streiken möchte. Nur was halt man sich wünschen würde, ist, dass das ein bisschen früher einem Bescheid gegeben wird.
Soweit ein paar Stimmen von Reisenden zum Streik der Eurowings-Piloten eingefangen hat sie RBB-Reporterin Lisa Steger. Bestimmt hat DHL auch bei Ihnen schon mal geklingelt und Pakete gebracht. Der Paketbote, der kommt ja üblicherweise mit dem großen gelben LKW. Jetzt aber, da geht die Post ganz neue Wege, denn in Berlin testet sie gerade ein solarbetriebenes Schiff. Das soll auf der Spree ab sofort täglich hunderte Sendungen befördern. RBB-Reporterin Miriam Keuter war bei der heutigen Jungfernfahrt mit dabei.
Aus der Ferne sieht es aus wie ein Delfin. Knuffig von vorne und von der Seite windschnittig. Knallgelb ist das Schiff mit dem typisch roten Schriftzug DHL. Im ersten Leben war das Schiff ein Partyboot, erzählt Sven Görke, der das Projekt in den letzten 9 Monaten umgesetzt hat. Heute ist es im Dienst der Post und gleitet lautlos über den Spandauer Schifffahrtskanal. Denn das Partyboot hat eine Photovoltaikanlage auf dem Dach.
Das Schiff kann letztendlich, wenn die Sonne scheint, de facto unbegrenzt unterwegs sein. Wenn die Sonne nicht scheint, hat es ungefähr eine Fahrkapazität von 6 bis 8 Stunden, bevor die Batterien geladen werden müssen. Wir transportieren heute beispielsweise 340 Sendungen. Und das ist letztendlich auch im Moment so, die maximale Schiffslage geht ungefähr nochmal 20% mehr. Aber das ist jetzt für den Test für uns auch ausreichend.
10,50 Meter lang und 2,50 Meter breit ist das Boot emissionsfrei und leise. Und nun wird es täglich am Spandauer Südhafen beladen und am Westhafen wieder entladen. Mit einem Gabelstapler werden die Pakete dann auf extra elektrische Lastenräder gehoben. Die Räder haben quasi eine große Paketbox hinten drauf, damit das Päckchen auch bei Regen nicht beschädigt wird. Das Solarschiff sei ein weiterer Baustein in der grünen Nachhaltigkeitsstrategie der Deutschen Post, sagte Sprecher Hans-Christian Menenga, und ein besonderer Tag für ihn.
Das ist ein Testprojekt, klar, und gemessen an der Gesamtsumme der Pakete, die wir jeden Tag in Berlin transportieren, das sind ja mehrere hunderttausend, sind es natürlich vergleichsweise wenig. Klar, keine Frage. Trotzdem ist das für uns ein Meilenstein, weil wir erstmals jetzt in Deutschland die Wasserwege nutzen können, ausprobieren können, inwieweit wir für die Bürgerinnen und Bürger die Pakete darüber emissionsarm und mit weniger Lieferverkehr in der Stadt zustellen können.
Wenn sich das Projekt rechnet, dann soll bald schon ein zweites Postboot unterwegs sein und das Verkehrsnetz ausgebaut werden.
Perspektivisch ist natürlich die Hoffnung, die Idee, der Wunsch, weitere Häfen in Berlin anzubinden. Welche das dann genau sind, kann man noch nicht sagen. Hängt sicherlich auch von den örtlichen Gegebenheiten und auch den Bezirksämtern dann ab, was da machbar ist. Aber das ist natürlich mittelfristig der Plan, weitere Häfen anzubinden in Berlin.
Die Deutsche Post DHL investiert in Deutschland pro Jahr nach eigenen Angaben rund 600 Millionen Euro in Elektromobilität und innovative Zustelllösungen. In Berlin sind bereits 1.000 E-Fahrzeuge und 1.700 elektrische Lastenräder unterwegs und seit heute sogar auch ein Solarpostschiff.
Berlin hat ab sofort sein eigenes Paketpostschiff. Miriam Keuter war beim Testlauf mit dabei. Wir werden alle immer älter und werden irgendwann auch mal selber Pflege benötigen. Doch in Deutschland gibt es nicht genug Pflegekräfte. Die Arbeit, die ist kräftezehrend, es gibt Schichtdienst und das bedeutet, auch am Wochenende muss man ran. Und trotzdem gibt es einige, die sich für diesen Beruf erwärmen. Jetzt zum bundesweiten Pflegetag hat RBB-Reporter Michael Lietz an der Pflegeschule in Eisenhüttenstadt mit jungen Nachwuchskräften gesprochen.
Alia aus Eisenhüttenstadt, Daniela aus Fürstenwalde und Dogukan aus Müllrose haben ihre erste Theoriewoche an der Pflegeschule fast geschafft. Und bereut haben sie noch nicht, den Pflegeausbildungsvertrag unterschrieben zu haben.
Also ich wollte nie irgendwie ins Büro oder so, sondern ich wollte mit Menschen arbeiten.
Krankenschwester war schon immer mein Traumberuf.
Meine Oma ist an Krebs erkrankt. Ich habe sie auch zu Hause gepflegt. Und dann habe ich ein Praktikum in Markendorf gemacht. Und es ist einfach ein schöner Beruf.
Etwa 1200 Euro bekommen die Auszubildenden im ersten Lehrjahr. An der Pflegeschule in Eisenhüttenstadt wird vor allem Theorie gepaukt. Praxis gibt es in den Krankenhäusern zum Beispiel in Beeskow, Eisenhüttenstadt, Guben, Woltersdorf oder im Lutherstift in Frankfurt. Dass dort im Alltag auch Träume platzen, sei nachvollziehbar, sagt die Praxiskoordinatorin Anne Schröder.
Ja, es gibt viele 16-Jährige, die pandemiebedingt nicht die Möglichkeit hatten, ein Pflegepraktikum zu machen. Und das zeigt sich in den ersten Praxiswochen, dass die pure Realität einfach mal da ist. Und dann sind das auch die sogenannten Abbrecher, ja.
50 junge Leute starteten in Eisenhüttenstadt in dieser Woche ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft. Man hätte auch noch mehr genommen, sagt die Personalchefin Doreen Schneider. Gebraucht werden sie jedenfalls händeringend.
Am Freitag haben wir wieder unsere Absolventen verabschiedet. Jeder hat einen Arbeitsvertrag in der Tasche, also keiner geht in die Arbeitslosigkeit und von daher gehen die nahtlos ins Berufsleben.
Etwa 2800 Euro brutto bekommen die Berufsanfänger. Nicht viel für diesen Knochenjob, meint Azubi Laura Nitschke aus dem ersten Lehrjahr. Aber darauf komme es ihr ja gar nicht an.
Dadurch, dass ich die Dankbarkeit von den Menschen zurückbekomme, sehe ich darüber hinweg und bin dann auch mit weniger Geld zufrieden, weil mich das einfach glücklich macht, helfen zu können. Weil ich weiß, ich habe da irgendwem geholfen und zum Lächeln gebracht.
Das sagt diese angehende Pflegerin in einem Beitrag von rbb-Reporter Michael Lietz. Und das war eher der Tag in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon war Bernhard Kempf.
rbb 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.